Ich hoffe mal, man hört das nicht auf der Aufnahme, dass so eine komische Burschenschaft sich hinter unserem Haus eine Villa gemietet hat und da die ganze Zeit entweder Tom Jones, I'm a Sex Bomb oder Die Gedanken sind frei,
oh Gott,
ja, singen.
Es ist, okay, ja. Geht doch einfach mal rüber und fragt die mal, was sie von, weiß ich nicht, irgendwas Kontroversem halten. Und bringt die mal richtig
sie,
in den
was halten sie von etwas Kontroversem?
Genau. Na, das findet man nicht gut. Das findet man nicht,
nee,
gut.
Nein.
Hanna, wie sieht denn für dich die 120 aus?
Von Farben her?
Ja, genau.
Von
weiß,
Farben.
Weiß
okay.
Ist die 1, die 2 ist schwarz und die 0
okay.
Ist durchsichtig.
Aber du hast keine
das heißt,
für komplexe Zahlen oder für große Zahlen irgendwie, oder?
Nee, ab 100 ist alles schwarz-weiß.
Ach so.
Deswegen kann ich auch nicht rechnen ab 100. Wirklich?
Okay. Das ist ja auch mal wieder spannend. Aber herzlich willkommen zum Podcast.
Die bringen noch was bei.
Sehr gut. Diese Woche, also full disclosure, wir müssen diesmal ein bisschen früher aufnehmen, weil ich bin die ganze nächste Woche auf einer Konferenz.
Ja,
und wenn in der Zwischenzeit jetzt richtig krasse Sachen passieren, dann ist das in dieser Folge noch nicht abgearbeitet.
Also, wir machen das aber ja selten so, dass wir so richtig so tagesaktuelle Geschichten
haben. Ich habe manchmal voll tagesaktuelle Sachen.
Ja, also neue wissenschaftliche Ergebnisse,
ja,
oder
genau.
So. Genau, das schon. Nein, aber ich meine jetzt so, ja, okay, gut. Wenn jetzt in der nächsten Woche irgendwie irgendwas richtig Krasses herausgefunden wird, das stimmt, das ist dann jetzt nicht drin.
Ja.
Aber ich dachte jetzt so tagespolitisch irgendwie, keine
nee.
Ahnung.
Nee, ja, aber wenn, also sehr. Meistens ist Quark so eine Woche oder zwei Wochen nach uns.
Das stimmt aber ganz, ja. auch bei vielen anderen Themen ist allgemein so, sind die andere Community einfach auch so ein bisschen, ich weiß nicht, langsamer, aber
ja.
Wir sind einfach schnell wieder.
Ja, das bedeutet einfach, dass die dieselbe Quelle nutzen, nur dass sie ein bisschen sauberer recherchieren als wir und so alles absichern
stimmt
oder so.
Vielleicht auch, ja.
Quatsch, die sind einfach langsam.
Sie ist einfach
ja,
langsam.
Genau.
Ja, aber herzlich willkommen auf jeden Fall.
Ja.
In diese sommerliche 120. Folge.
Oh, das war echt
Anna,
warm heute.
Du hast bestimmt
ja.
Hoffentlich was mitgebracht, was uns kühle Gedanken macht oder so.
Solarenergie.
Ja?
Ja, tatsächlich. Also, es ist so, ich könnte mir vorstellen, dass ihr jetzt denkt, boah, das wird jetzt super langweilig, darüber reden wir schon seit 3 Folgen.
Hey,
aber Leute, es ist wirklich Zufall, dass ich über eine Pressemitteilung gestolpert bin. Vom California Institute of Technology, kurz Caltech. Und die haben bekannt gegeben, dass ihnen zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit geglückt ist, Solarenergie in Form von Mikrowellen von einem Satelliten zu einem anderen und auf die Erde zu schicken.
Also das, was ich quasi letzte Folge schon angeteasert hatte, ne? Ja.
Ja. Und ich dachte, ich erzähl's euch einfach mal, wie es funktioniert.
Okay.
Weil es ist schon ziemlich cool, weil prinzipiell eignet sich das all logischerweise recht gut für die Gewinnung von Solarenergie, weil es gibt halt im Gegensatz zur Erde keine Nacht, keine Jahreszeiten, keine Witterung, also
keine Atmosphäre, wo das Licht
so, die Sonne scheint halt einfach. Und eine Zelle, die Sonnenlicht in Energie umwandelt, produziert im Weltraum circa 8-mal so viel Strom wie auf der Erde. Das ist schon nicht unerheblich. Und das Problem war bisher allerdings, dass es halt keine Möglichkeit gab, die erzeugte Energie auf die Erde zu kriegen. Und es könnte sich jetzt eben ändern. Man hat das schon mal versucht mit irgendwelchen gigantischen Spiegeln und so.
Ja.
Aber das hat alles nicht geklappt. So, und im Rahmen des Projekts MAPLE, kurz für Microwave Array for Power Transfer Low Orbit Experiment,
ja,
hat das Team aus ElektroingenieurInnen um den Professor mit dem Namen Ali Hachmiri sehr leichte Mikrowellenenergietransmitter ins All geschossen, die sich an Satelliten mit Solarzellen angedockt haben. So far, so good. Und diese Transmitter wiegen halt recht wenig, um bei der Reise in den Weltraum Treibstoff zu sparen. Und sie funktionieren auch noch mit so einer kostengünstigen Silikon-Chip-Geschichte, die ich mir jetzt nicht genauer angeguckt habe, aber die sind deswegen auch auf finanzielle Rentabilität ausgelegt.
Hm.
Schon mal nicht so schlecht. So, und es wird ein bestimmtes System genutzt, bei dem das Timing der ausgesendeten Energiewellen dafür sorgt, dass sie sich in eine gewollte Richtung gegenseitig verstärken, statt sich auszubremsen. Und dadurch kann ein ganz gezielter Strahl an Mikrowellen erzeugt werden, ohne dass irgendwelche Teile der Transmitter beweglich sein müssen.
Mhm. Okay.
Das ist ein bisschen so, also ich finde das super abstrakt und schwer vorstellbar, deswegen habe ich das mal versucht, einfacher runterzubrechen.
Mhm.
Das ist so ein bisschen so, wie wenn ihr beide Hände in eine Pfütze haltet und die dann so bewegt und dann gibt es halt so Ringe aus so Wasserwellen halt.
Ja.
Und dann gibt es stärkere und weniger starke Ringe, die sich um die Hände ausbreiten, weil es eben Stellen gibt, an denen sich die Wellen der beiden Hände treffen und, ich sag mal, mit gutem Timing verstärken.
Ja.
Und mit schlechtem Timing canceln die sich halt
ja,
gegenseitig.
Interferenz, ja.
Und in dem System im All funktioniert das halt ähnlich mit den Mikrowellen. Wenn alle Transmitter mit dem gleichen Timing ihre Signale aussenden, also mit gleicher Frequenz, dann gibt es eine Richtung, in der sich diese Wellen gemeinsam verstärken, damit auch weiter in diese Richtung bewegen. Und je nach Timing kann so auch die Richtung gesteuert werden und das halt innerhalb von Nanosekunden, weil es eben eine Frage der Frequenz ist und keine mechanischen Teile involviert sind, die irgendwie verstellt werden müssen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und dadurch werden die sozusagen fortbewegt und auch in eine bestimmte Richtung bewegt. Und falls ihr euch jetzt, so wie ich mich halt schon ewig und immer wieder frage, wie sich denn Mikrowellen im All überhaupt verbreiten können, weil das wäre jetzt die nächste Frage und ich bin immer so, hä, ich verstehe es halt einfach nicht. Und ich habe ja gesagt, irgendwann besprechen wir das nochmal in der Tiefe. Ich versuche das jetzt mal ein für alle Mal zu erklären. Es gibt elektromagnetische und mechanische Wellen. Wellen im Wasser oder auch Sound, den wir so hören, also Audiowellen, sind Beispiele für mechanische Wellen. Die brauchen halt ein Medium, um sich zu verbreiten. Also Wasser oder eben Luft bzw. ein Gas. Und die bewegen sich durch das Medium, indem sich die Moleküle gegenseitig wie so Dominosteine anstoßen, damit die Energie einfach weiterreichen. Deswegen kann sich Sound zum Beispiel auch nicht im Vakuum verbreiten. Und elektromagnetische Wellen funktionieren ein bisschen anders. Elektrizität kann statisch sein, so wie wenn man zum Beispiel die Haare so elektrisiert und nach oben stehen lässt. Und Magnetismus kann auch statisch sein, zum Beispiel wenn man einen Magneten am Kühlschrank hat, jetzt so ganz plump. Und elektromagnetische Wellen brauchen ein elektrisches und ein magnetisches Feld. Und wenn man etwas an dem einen Feld ändert, dann ändert sich das andere mit. Und dadurch entstehen Schwingungen, die sich dann ausbreiten. Und das sind die elektromagnetischen Wellen. Und zum Beispiel Licht gehört auch dazu. Oder eben auch Radiowellen oder Mikrowellen. Und die brauchen kein Medium, um sich zu verbreiten, sondern eben nur diese beiden Felder. Und Medien können ihre Verbreitung sogar verlangsamen, also zum Beispiel durch verschiedene Leitfähigkeiten oder so.
Ja, auch ich glaube, war das nicht auch schon letzte oder vorletzte Folge mit Licht in Wasser ist langsamer?
Genau.
Ne?
Und, ja. Genau, und Lichtgeschwindigkeit bezieht sich immer auf Licht im Vakuum.
Genau.
So. Und bei diesen Mikrowellen handelt es sich eben um diese elektromagnetischen Wellen, die ohne Medium auch im All funktionieren, wo potenziell ein Vakuum herrscht oder luftleerer Raum.
Und das, was du gerade erklärt hast, erklärt auch wunderbar, warum man zum Beispiel durch die Messung von Radiowellen durch das Weltall ermitteln kann, durch welches Medium Radiowellen zum Beispiel durchfliegen. Also wenn du jetzt eine Atmosphäre von einem Exoplaneten analysieren willst, dann misst du quasi, kannst du zum Beispiel auch die Veränderungen der Wellen messen, das, was du gerade erklärt hast. Und dadurch lässt sich dann auch erklären, was das für eine Atmosphäre ist, welches Gas das ist, weil unterschiedliches Gas halt eine unterschiedliche Auswirkung auf diese Wellen hat. Nur dazu.
Ja. Zurück ins All und den Forschenden vom Caltech. Denen ist nämlich bisher mit ihrer Methode gelungen, LED-Lampen über eine gewisse Distanz auf einem anderen Satelliten zum Blinken zu bringen, also gezielt sozusagen anzusteuern durch diese Mikrowellen. Und sie haben auch einen Strahl an Mikrowellenenergie an den Caltech-Campus in Pasadena geschickt, wo er zur berechneten Zeit und in der vorhergesagten Frequenz gemessen werden konnte. Die haben das natürlich auf der Erde alles vorher schon ausprobiert, aber dass das halt jetzt im All auch funktioniert hat, ist halt ein ziemlich großer Erfolg. Und sollte es halt der Wissenschaft gelingen, dieses System weiter zu verfeinern und auszubauen und rentabel zu machen, könnte das ein großer Schritt zur Verbesserung der Stromversorgung auf der Erde beitragen. Und es wird auch keine Energieinfrastruktur auf der Erde benötigt, um diese Energie zu empfangen. Damit könnte eben auch Energie an abgelegene Orte geschickt werden oder Orte, die durch Naturkatastrophen oder Kriege zerstört wurden. Und das ist natürlich ziemlich groß.
Ja, der Nachteil, glaube ich, bisher ist bloß, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Empfängersystem recht groß ist. Und um genügend Energie zusammenzukriegen, müsstest du momentan noch ein sehr großes Empfängerfeld quasi haben.
Wie so eine Antenne.
Auf der Erde,
so.
Meinst du?
Auf der Erde. Also jedenfalls war das, ich hab das ja auch gelesen, aber nicht von Caltech, sondern das war eine Firma in Japan, die das auch machen wollte. Und ich kann gut sein, dass die eine andere Technologie verwenden und nicht diese Microarrays bauen. Das kann gut sein.
Ja, das ist komplett neu.
Ja, es kann gut sein, dass das nämlich einen Unterschied macht. Und da war es aber so, dass die gesagt haben, der Energiegewinn auf der Erde ist noch so gering, dass du quasi an ganz vielen Stellen gleichzeitig diese Mikrowellen empfangen müsstest, um überhaupt halbwegs brauchbar Strom zu kriegen. Und ja.
Ich verstehe das so, dass es hier mit dieser Technik eben nicht mehr so ist, weil man eben auch keine Energieinfrastruktur auf der Erde benötigt überhaupt, um diese Energie empfangen zu können. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll.
Ja, natürlich.
Dafür bin ich schon wieder viel zu weit weg von dem Thema. Aber das ist tatsächlich super neu. Also es gibt tatsächlich News von 2009 schon, wo über ähnliche Sachen berichtet werden, aber alle nicht über diese Mikrowellen, sondern da ging es halt grundsätzlich darum, über verschiedene andere Methoden eben Energie über die Sonne im All und eben auch durch die Solarzellen, die ja schon länger im All unterwegs sind, ne? Also auf Satelliten, zu empfangen und auf die Erde zu bringen. Aber bisher war es eben nicht möglich, das effizient zu tun, und das scheint jetzt halt wieder Vorstoß zu sein, der das auch effizient machen könnte, sowohl durch die Sachen, die man dafür benötigt, um sie ins All zu schießen, also kostengünstig quasi, als auch die Energie, die man rausbekommt für auf der Erde.
Okay, das müsste ich mir auch mal genauer angucken, wie die Energie aufnehmen. Weil ich schätze mal, es funktioniert wie ein Radio, ne? Also ein Radio nimmt ja auch elektromagnetische Wellen auf.
Davon gehe ich auch aus.
Also eigentlich, es gibt ja so ein, ich weiß nicht, wir haben das in der Schule gemacht, wenn du schließt quasi einen Stromkreis und dann geht Strom durch ein Kabel durch, und dann kennt man das vielleicht noch mit dieser Kraft mit dem Daumen nach oben, und dann curlt sich so, ich weiß nicht, war das die rechte Handregel oder die linke Handregel, eins von beidem.
Ja.
Ne? Und dann entsteht quasi kreisförmig um das Kabel, durch das Strom fließt, entsteht ja ein Magnetfeld, und dieses Magnetfeld beeinflusst dann zum Beispiel Elektronen in einem Kabel, die nebenan sind, und da fließt dann Strom, also obwohl da eigentlich nichts ist, ne? Weil halt in der Nähe ein Feld sich verändert, und nur durch eine Veränderung dieses Feldes entsteht, also fließt dann wieder Elektrizität.
Genau.
Und genau so werden die das machen, und so funktionieren ja auch Antennen, also eine Antenne ist ja nichts anderes, ne? Und die Frage ist nur, wie kriegen die das hin, dass die Energie einerseits natürlich durch die Atmosphäre durchkommt, ohne Sachen zu verbrutzeln, ne? Also da weiß ich auch, das sind irgendwelche Wellenlängen, die total ungefährlich sind.
Ja, Mikrowellen halt, die sind so, die verbrutzeln.
Ja, aber eine Mikrowelle, die wir in der Küche haben, macht Sachen heiß, ne? Also da muss
man
schon aufpassen.
Genau, also ja, das kommt halt dann immer auf das Medium an, worauf es trifft, ne?
Ja, bei Mikrowellen ist es so, dass dadurch ja diese Wassermoleküle in Schwingung geraten.
Genau, also da musst du halt aufpassen, wo du es durchschickst, sozusagen.
Genau, und darum geht's halt, dass, soweit ich das verstanden habe, wenn du wirklich problemlos Mikrowellen aus dem All auf die Erde schicken willst, musst du das in einem Format machen, also in einer gewissen Wellenlänge, die problemlos durch alles durchgeht, was im Weg ist.
Ohne es kaputt zu machen. Ja, das kann ich. Also ich meine, Mikrowellen haben ja auch eine bestimmte Frequenz, also das ist ja auch ein Spektrum von so und so viel bis so und so viel Hertz. Weiß ich jetzt gerade nicht, wie viel. Und ich kann mir vorstellen, dass da in bestimmten Frequenzen keine Problematik besteht, sonst hätten die wahrscheinlich auch keine Mikrowellen gewählt. Also ich weiß
es
nicht.
Das, genau. So habe ich das auch mit diesem japanischen Team gesehen. Ja. Aber das bin ich mal gespannt, ob die da quasi mehr Energie rauskriegen, weil eine LED zum Beispiel braucht jetzt nicht sonderlich viel Strom.
Nee, es ging denen ja auch nicht um die Menge des Stroms um die Distanz und um die Zielgenauigkeit.
Ob es überhaupt funktioniert.
Weil wenn es halt Mikrowellen sind, die sich quasi ringförmig eigentlich ausbreiten, das ist ja quasi der ganze Gag an dem Ding, dass du die halt steuern kannst, ohne dass du von außen was dazu gibst.
Ja.
Und das ist halt ziemlich cool, einfach nur durch Timing.
Ja, das ist schon ganz spannend. Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht jetzt auch, ja.
Ja, also so viel zu dem Energiethema noch von letzter Woche, auch in dieser Woche. Schöne Grüße.
Das ist echt ganz lustig. Ich habe per Zufall heute einen Artikel reingespült bekommen, der hieß einfach nur How Does Radio Work?
Achso.
Ne, wo dann halt auch genau über sowas gesprochen wurde und auch so ein bisschen, also Mikrowellen sorgen ja tatsächlich nicht dafür, dass die Teilchen sich hin und her bewegen, sondern die ändern super schnell das Magnetfeld, sodass die Wassermoleküle sich super schnell drehen
müssen.
Genau,
dass sie sich drehen.
Ah, okay.
Weil die müssen, und das ist das Spannende, das funktioniert nur mit Wasser so gut, weil Wasser ja diese Hydrogen Bonds, also diese Wasserstoffbrücken haben und deswegen quasi polar sind, also die haben eine vorzügige Ausrichtung, ne? Also Pole, positiv und negativ. Und das heißt, da steckt schon Energie drin, und die Ausrichtung, das ist eigentlich super cool. Also die versuchen sich einfach nur auszurichten in diesem Magnetfeld, und deswegen wackeln die so schnell hin und her. Also es ist nicht so, dass wirklich diese Wellen kommen und die Teilchen so anschubsen.
Das ist einfach eine Unruhe, die erzeugt wird, also jetzt mal im übertragenen Sinne.
Ja. Es ist spannend.
Es ist super spannend. Ich finde auch immer noch total schwierig, meinen Kopf, mein Head drum zu rappen.
So. Erst sagst du das deutsche
den
Wort.
Kopf dann
ja, ich will kein deutscher Ausdruck dafür einfiel.
Mit dem Rappen, ja.
Ja, dass diese elektromagnetischen Wellen eben ohne Medium funktionieren. Weil also eine Welle ist für mich so schwer vorstellbar ohne Medium. Wisst ihr, wie ich meine? Also, genau.
Ja, ja, es ist nicht so leicht, das stimmt.
Physics, Hanna, la 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 la.
Ja, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, mich irgendwann einfach mit dem Fakt
abgefunden.
Ist echt so, manche Dinge kann man auch nicht, also auch, ja, man kann sich das ja auch nicht bildlich so richtig vorstellen.
Genau,
also
und ich bin halt ein sehr visueller Mensch.
Und dann hast du Jura studiert.
Ja, das ist einfach sehr konkret.
Ja, das stimmt eigentlich.
Da muss ich mir einfach nur vorstellen, wie A, B mit dem Stein auf den Kopf haut.
Ja, sehr gut. Ja. Wow. Jetzt geht's wieder um einen guten Übergang.
Ja, das ist jetzt deine Aufgabe.
Ja, das ist immer schwierig. Ich wollte eigentlich sagen, dass Hanna was schon weiß, was du vielleicht noch nicht weißt.
Ich weiß was du nicht weißt.
Was ich noch nicht weiß, oder?
Und zwar, ich weiß nicht, ob ich es dir schon erzählt habe, Dirk, aber ich habe mir vor einigen Wochen ganz günstig im Internet ein Endoskop bestellt.
Wie bitte? Hä? Also,
nur für external use.
Genau, also Endoskope sind, wenn man, also man kann den Namen aus dem Griechischen übersetzen, also Endosk und Kopie. Das sind halt Geräte, mit denen man nach innen schaut. Zum Beispiel in Hohlräume in der Wohnung. Und dafür habe ich es gekauft.
So. Ja. Das ist so ein typischer Tim-Einkauf einfach. Das ist so ein Ding, vorne eine Kamera, Wahrscheinlich hat die auch noch ein Licht vorne. So,
ganz
und dann
korrekt.
Ja, na klar.
Und
natürlich.
Ein Magnet, den man dran machen kann oder einen Haken. Oder.
Genau. Man kann natürlich auch in das Innere von Menschen schauen, ohne sie zwingend aufschneiden zu müssen. Das ist halt der große Vorteil von so einem Endoskop. Aber also ein typisches Beispiel ist so die Darmspiegelung, auch Koloskopie genannt, ne, kennt man vielleicht. Aber üblicherweise, du hast es ja gerade schon ein bisschen erklärt, ne, also Endoskope kennt man als so lange, dünne, aber meistens biegsame Kabel. Und an dem einen Ende ist meistens ein Gerät angeschlossen, zum Beispiel ein Computer, und am anderen Ende so eine Lichtquelle und eine Kamera. Und das führt man dann irgendwo ein, wo man möchte, ne, und zum Beispiel durch den Mund. Und schaut sich dann den Körper von innen an. Also wenn wir jetzt von so einem Endoskopie in der Medizin reden. Und das ist natürlich hilfreich, weil man kann sich angucken, ob innen irgendwelche Schäden sind oder ob es Geschwüre gibt oder alles Mögliche. Manchmal sind auch so Werkzeuge angebracht, dann kann man zum Beispiel Gewebeproben nehmen und untersuchen, ob es irgendwas gibt, zum Beispiel, ob eine Krebserkrankung vorliegt oder solche Sachen. Das kann man alles mit einem Endoskop machen. Soweit so gut ist jetzt auch nicht sonderlich neu, das macht man jetzt schon ziemlich lange so. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass es nur so mittelmäßig angenehm ist, einen Schlauch quasi in sich reingestopft zu kriegen.
Deswegen macht man das ja auch high.
Richtig, genau. Man bekommt relativ oft eine lokale Betäubung und so Schmerzmittel,
dass man das alles nicht mehr so richtig wahrnimmt. Also
irgendein Lachgas oder so.
Ja, Halluzinogen, das stimmt aber nicht. Aber halt sowas, so Propofol oder sowas.
Halt. Ja, genau. Und man braucht halt auch gut ausgebildetes Personal, das genau weiß, wie man das wo reinsteckt und wie man damit umgeht, um an Orte zu kommen, die man halt ja sehen möchte. Und seit einiger Zeit gibt es da eine Alternative auch, und zwar Pillenkameras oder Kapselkameras. Das sind einfach wirklich kleine Kapseln, an denen vorne dann Licht
und
eine Kamera eingebaut ist.
Ey, wenn man die schluckt, kackt man die dann
wieder aus? Ja, die kann man einfach schlucken, wie jede andere Pille auch, und dann macht die regelmäßig Fotos, die man sich dann anschauen kann. Das klingt jetzt auf den ersten Hörer oder auf den ersten Blick eigentlich
gemacht.
Ganz gut.
Das,
ja, wirklich?
Ja, die haben dann irgendwie Lego und so geschluckt, einfach nur um zu gucken.
Krass.
Oder Würfel, um dann zu gucken, wer die höhere Zahl hat und so. Aber erzähl weiter.
Aber jetzt mal, kann ich mal kurz was dazu sagen?
Ja.
Also das stelle ich mir total unpräzise vor, weil das Ding kullert ja dann
richtig
im Magen rum und dann
liegt
es im Darm so und dann liegt es wieder
richtig
so und dann wird es irgendwie komisch verdaut und dann wird die ganze Zeit immer nur eine Seite fotografiert.
Richtig,
oder so.
Genau das ist das Problem. Also die einzige Kraft, die dafür sorgt, dass das irgendwo hinkommt, sind halt deine ganz normalen biomechanischen Prozesse, ne, das Schlucken und die Schwerkraft. Und
aber könnte man das nicht irgendwie zum Beispiel durch einen Magnet von außen oder so einfach dann ausrichten, so wie
Anna,
man will?
Nicht schlecht. Nicht schlecht, das hast du mir mein Thema vorne weggenommen.
Entschuldigung.
Oh.
Ich bin halt einfach so eine richtige Forscherin.
Genau, aus den USA. Also erstmal nochmal, ne? Problem habt ihr gerade gehört. Also Schlauch ist doof, also nehmen wir so eine Kapsel oder so eine Pille. Ist aber auch nicht so gut, weil kannst du nicht steuern. Und jetzt kommt halt eine Studie aus den USA von der George Washington University. Die hat geschaut, ob man dafür nicht genau sowas nutzen kann. Und zwar von außen magnetisch gesteuerte Kapselendoskope. Das Ganze nennt sich passend dazu auch Magnetically Controlled Capsule Endoscopy oder MCCE. wurde von einer Firma entwickelt, die nennt sich NX Robotica Corp, was einfach wie so ein Bösewicht aus einem Film klingt, finde ich.
Skynet oder so.
Ja, genau. Ja. Kommt halt auch aus den USA. Und das Produkt, was die halt entwickelt haben, nennt sich Navicam. Und das wurde jetzt zum ersten Mal an 40 PatientInnen getestet. Also an richtigen Menschen. Und das, um das gleich vorne wegzunehmen, diese Studie wurde tatsächlich auch von dieser Firma mitbezahlt, was ich aber nachvollziehen kann, weil das ist natürlich eine Firma, die dieses Produkt auf den Markt bringen will und deswegen kann ich das auch nachvollziehen, dass das unterstützt wird finanziell. Jedenfalls haben die solche Kapseln eben auch gemacht und diese so eine Kapsel, die wirklich einfach nur die Größe von so einer Pille hat, hat eine 160-Grad-Sicht und wenn man da, also die kann man von außen magnetisch steuern. Wie das genau aussieht, erkläre ich später. Das macht halt...
Ich bin so brillant!
Also, das macht man, man steuert die tatsächlich wie in so einem Computerspiel mit zwei Joysticks. Einer für die seitlichen Bewegungen, vor, zurück, links, rechts und andere für Rotation. Und das Bild wird kabellos nach außen übertragen und dann auf so Bildschirmen angezeigt. Das ist also wirklich, kannst du dir wirklich vorstellen.
Hey, aber kitzelt das nicht total?
So, da kommen wir auch noch dazu. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, als ob man so ein U-Boot steuern würde vielleicht.
Oder wie, also, es fühlt sich dann an wie so ein krasser Pups oder so im Darm, keine Ahnung.
Also in der Studie jedenfalls, da wurden Leute gefragt, bei denen sowieso eine normale Endoskopie angestanden hätte, ob sie nicht bereit wären, vorher dort mitzumachen. Und der Einsatz selbst ist relativ einfach. Man hat denen gesagt, ihr dürft jetzt so die ich glaube 8 Stunden davor durften die nichts mehr essen, was okay ist. Und dann haben die gesagt bekommen, hey, bitte trinkt mal 4 Gläser Wasser. Und nach dem 4. Glas Wasser haben die diese Pille geschluckt. Und dann haben sie so eine Weste angekriegt, so eine Art Weste. Ich glaube einfach, damit man besser weiß, wo die Brust und so liegt, also der Thorax und das ganze Zeug liegt. Und dann haben die sich unter so ein Gerät gelegt. Das sieht aus wie eine Halbkugel, so eine weiße Halbkugel. Und nach 10 Sekunden ist die Kapsel im Normalfall dann im Magen. Und dann geht das Steuern auch schon los. Also da sitzt dann halt einfach jemand und sieht direkt, was diese Kamera sieht, weil da ist ja vorne Licht dran und alles und kann das dann steuern. Und in der Studie direkt wurde in erster Linie untersucht, ob die Leute, die diese Pillen dann steuern, damit die wichtigsten Bereiche des Magens gezielt ansteuern und aufnehmen können.
Logisch.
Ne? Und das hat wohl sehr gut funktioniert. Und außerdem hat man natürlich geschaut, wie es den PatientInnen damit geht. Also haben die davon überhaupt mitbekommen? Oder war das unangenehm? Und das Feedback ist total grandios. Also 2 Leute von diesen 40 haben gesagt, naja, es war halt ein bisschen unangenehm, was zu schlucken, weil eine Pille schlucken halt unangenehm ist.
Ja.
Aber
ja,
nicht anders als andere Pillen. Und alle haben gesagt, man merkt gar nichts. Niemand, also da fährt so ein Mini-U-Boot in deinem Magen rum und nimmt Sachen auf. Und das haben die alle nicht gemerkt. Die haben gesagt, nichts hat man davon gemerkt.
Also ich meine, das ergibt ja insofern Sinn, dass man ja auch nicht merkt, wie unsere Essensgeschichten
ja
Magen hin und her geschnubbelt werden.
Richtig.
Ne? Also, aber stimmt. Ich könnte mir, also
ich denke mir halt, wenn das von unten nach oben geht, ist das eigentlich eine unangenehme Richtung. Aber wer weiß. Jedenfalls, die haben gesagt, die haben nichts mitbekommen. Nach 30 Minuten ist der Einsatz dann spätestens vorbei und die Probandinnen konnten danach direkt wieder das Krankenhaus verlassen und alles machen, was sie so wollten, auch arbeiten und sonst was. Wenn ich das Paper richtig verstanden habe, durften sie die Kapsel sozusagen behalten. Sie wurden jedenfalls nicht zurückgefordert, wenn ich das richtig gelesen habe. Und man hat auch nicht...
Ist vielleicht auch ein bisschen unhygienisch. Wer weiß, wie gut man das reinigen kann, wenn das so
genau,
klein
und
ist.
Genau, und soweit ich das auch verstanden habe, haben die da gar nicht einfach drauf geachtet. Also die haben nicht explizit in dieser Studie untersucht, wie die Kapsel wieder rauskommt.
Naja, gut, so. Also das ist ja, kann man sich ja denken. Also ist ja, ja.
Genau, dann die Leute wurden dann halt auch noch beobachtet, so für bis zu 30 Tage, ob es irgendwas gab. Und das Spannende ist ja auch, die haben danach ja eine normale Endoskopie gemacht und geguckt, ob irgendwelche Schäden entstanden sind, ob quasi die normale Endoskopie Ergebnisse liefert, die diese Pille nicht liefern konnte und so weiter.
Okay,
und so
aber
fort.
Sie haben damit nur den Magen angeguckt, nicht den Darm?
Die haben noch Teile des Darmes angeschaut, aber ich glaube, sie haben eigentlich nicht eine ganze Darmspiegelung
ich
gemacht.
Ich glaube, das ist nämlich nochmal eine ganz andere Kiste dann.
Das kann gut sein.
Weil
also,
man hat ja so 1 Million Windungen da. Also, ihr wisst ja,
das
X
Steuern
Meter,
dort ist ein bisschen schwieriger.
Genau,
wahrscheinlich,
X
ja.
Meter an Darm, die man so im Körper liegen hat. Also da erstmal durchzukommen.
Ich glaube halt, was die gemacht haben, ist in erster Linie zu gucken in einem Raum, der ein bisschen größer ist, ob man das gut steuern kann.
Natürlich.
Ja, und auch mit dem ganzen Wasser so, ne? Du brauchst dann ja auch irgendwie was, wo drin du dich dann bewegst. Also das ist ja so im Darm.
Das macht das Magnetfeld.
Nein, also ich meine, die Kapsel muss ja aber trotzdem irgendwo ja drin rumschwimmen können. Das meine ich.
Die nö. Kann auch, nö.
Nö, die könnte nö. Auch im leeren Magen sich bewegen.
Aber ja. Warum mussten die dann 4 Gläser Wasser vortrinken? Ich dachte glaube, quasi, einfach, dass das quasi das U-Boot sozusagen drinnen sich fortbewegen kann. So, das wäre jetzt einfach nee, so, damit es einfacher funktioniert.
Also das machst du ja durch das Magnetfeld. Also so. Durch das Magnetfeld steuerst du direkt quasi die Position und die Ausrichtung dieser Kapsel. Dafür brauchst du
kein Medium.
Nein. Das meine ich auch nicht. Nein, also nicht, dass das Wasser jetzt sozusagen diese Pille irgendwie bewegt, sondern dass die Pille etwas braucht, um irgendwo drinnen sich zu bewegen. Die wird durch Magnete quasi gesteuert, klar. Aber wenn da jetzt nichts drin wäre im Magen, also nur Mageninhalt, was zu essen, und dann wird die dann einfach so hin und her flippen,
ja,
wie so ein.
So habe ich das verstanden.
Ja, je nachdem, okay. Wie stark das Magnetfeld ist, auf jeden Fall.
Ja, klar, aber.
Also ich glaube, die mussten einfach nur Wasser trinken. Merken, ja. Damit es kein Problem ist, diese so. Pille runterzukriegen.
Okay, kann auch sein, ja. Ne?
Und vielleicht macht es auch ein bisschen einfacher, da drin zu manövrieren, wenn das durch das Wasser durchgeht, ne? Also kann ich mir gut vorstellen. Habe ich jetzt auch dazu tatsächlich in diesem Paper nichts gelesen, aber wäre mal spannend. Das ist echt eine interessante Frage. Ja, aber machen wir mal ein bisschen weiter, weil jetzt haben die das alle durchgemacht, ne? Haben danach auch, nicht alle, aber fast alle haben danach eine normale Endoskopie bekommen. Und dann sind die angerufen worden. Nach, ich glaube, 7 Tagen oder sonst was. Irgendwie, also am Ende der Woche, glaube ich. Jedenfalls, nachdem sie auch eine normale Endoskopie bekommen haben, wenn sie eine gekriegt haben. Und dann wurden sie eben gefragt, wie es so war oder war es unangenehm und sonst was. Da kamen eben, wie gesagt, so die ersten Ergebnisse mit, naja, beim Schlucken einmal. Und ein einziger Patient hat gesagt, er hat wohl bei einem, der englische Begriff ist Bowel Movement, also
Stuhlgang. Oder?
Ja, also ich weiß nicht, ob Stuhlgang
Darmbewegung.
Darmbewegung ist schon das Richtige, ne? Aber ja, Stuhlgang, ich glaube, es führt danach jetzt zum Stuhlgang. Einer meinte, er hätte es auf jeden Fall dabei gemerkt. Ja. Doch Bowel Movement war dann bei dem Fall tatsächlich das aufs Klo gehen gemeint. Und trotzdem haben 32 von 40 Menschen danach gesagt, sie würden das auf jeden Fall der normalen Endoskopie vorziehen. 5 war es total egal, was ich auch spannend finde. Und 2 würden lieber bei der klassischen Methode bleiben. Vielleicht haben da auch ja die Mittel damit was zu tun, die man kriegt, wenn man da das macht. Weiß ich nicht. Aber also der Großteil, ne, das sind 80%, die gesagt haben, wir möchten lieber das nutzen. Und das kann ich total nachvollziehen. Und die Aufnahmen lassen auch darauf schließen, oder ließen darauf schließen, dass fast, ich glaube, mindestens 95% des Magens oder alle wichtigen Bereiche des Magens problemlos visualisiert werden konnten. Ah. Also du konntest sicher sein, dass du fast alles siehst, was halt interessant ist, um übliche Orte dir anzugucken, wo was schiefgehen könnte.
Wie krass ist das eigentlich, dass man mittlerweile so winzige Kameras mit quasi der Elektronik herstellen kann, die dann auch noch
ein Bild überträgt,
dass man die mit als so eine Kapsel schlucken kann und es dann auch noch disposable ist, weil es völlig wurscht ist, ob man das wiederkriegt oder nicht. Das ist schon abgefahren einfach.
Ja, und was sie halt auch zeigen konnten ist, du kannst die ganze Methode ist halt viel günstiger und auch zeitlich günstiger als ein normaler Endoskopie-Eingriff.
Ja, brauchst du auf jeden Fall Gerät und so, ja.
Weil, also genau, Endoskopie, du brauchst halt diese Betäubung, die kostet, du brauchst dafür den Anästhesisten, der dafür ausgebildet ist, du brauchst für das Kontrollieren von dem normalen Endoskop am Schlauch halt auch jemanden, der dafür ausgebildet ist, du brauchst eine Vorbereitung, was auch so ein typisches Thema ist, wenn jemand in die Notaufnahme kommt, dann darf man den nicht anästhesieren im Normalfall und auch nicht endoskopieren. Das darf man halt nicht. Also warum das so ist, weiß ich nicht. Aber das sind die AutorInnen mehrfach drauf eingegangen, dass das ein typisches Problem ist.
Ja, wahrscheinlich muss man erst Bloodwork machen, also Bluttests, und gucken, was hat die Person genommen. Dann geht es ja auch immer darum, was hat die Person, also hat die Person vorher gegessen und so Zeug. Mhm. Ne? Das ist halt, aber das ist, glaube ich,
was sie halt vor allem gesagt haben in dem Zusammenhang, war das halt das fast immer nur FachärztInnen machen, diese Endoskopie. Und wenn du in der Notaufnahme bist, ist halt da der Facharzt nicht oder die Fachärztin. Das ist, glaube ich, so eine der
Hauptpunkte. Ah, das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Aber was ich tatsächlich eine Sache finde, die also gerade bei einer Darmspiegelung sehr unangenehm ist, man muss ja mal so viel Zeug trinken, was einem dann erstmal alles rausspült. Mhm. Weil logischerweise muss der Darm halt leer sein. Und
damit du was siehst,
Und das ist halt das Allerschlimmste. Also mittlerweile muss man, glaube ich, nicht mehr so viel Zeug trinken, weil die Mittel auch besser geworden sind. Aber vor 10, 15 Jahren oder so, da musste man noch irgendwie 3 oder 4 Liter von so einem Salzwasser trinken, mhm, quasi. Und das ist halt richtig räudig. Und das ist bei der Sache ja nicht anders.
Genau, also, du siehst ja du musst, genau, voll ist, du siehst, ist voll. Ja, genau. Auf jeden das Fall. Ist halt, ja, ja.
Aber das ist eine Unkomfortabilität, die quasi bleibt.
Die bleibt, das stimmt. Dafür andere natürlich weniger.
Ja, ja,
ne?
Auf jeden Fall.
Also was ich ganz spannend fand, es gab wohl, ich glaube, 2 PatientInnen, bei denen die Kapselaufnahmen halt schon gezeigt haben, dass kein Befund vorliegt.
Ah.
Das heißt, es da hätte keinen Grund gesehen. Gegeben, danach ja. noch eine richtige Endoskopie zu machen. Und das ist natürlich super, wenn du quasi dafür sorgen kannst, dass auch anderes Personal, was nicht so super krass darauf geschult ist, quasi diese Aufnahmen, diese bildgebenden Verfahren nutzen kann, um dann überhaupt zu sagen, ah, ist das ein Fall, den wir weiter uns genauer so angucken müssen, mit klassischen Methoden zum Beispiel. Oder was man machen kann, diese Bilder sind ja auf dem Rechner übertragen, du kannst das Video oder die Bildaufnahmen oder eine 3D-Rekonstruktion, ja, kannst du danach an einen Profi schicken, der das dann halt irgendwo anders sich anguckt, was halt auch so ein Thema ist an Orten, wo du halt keine so super Infrastruktur hast, wo an jedem Krankenhaus alle ExpertInnen irgendwie zur Verfügung stehen und sowas. Das ist alles sowas, was dadurch halt ein bisschen möglich wird, was es halt auch interessant macht, einfach um Kosten zu sparen oder um halt ja auf fehlende Infrastruktur irgendwie reagieren zu können. Das ja. fand ich eigentlich auch ganz, ganz spannend.
Wobei man dafür natürlich auch eben dieses Gerät braucht, was halt
natürlich, ja, ja.
das Magnetfeld erzeugt und dann eben auch steuern lässt.
Das Ding genau. ist ja, wenn man sich jetzt überlegt, wenn man jetzt diese Pille mit einer 360-Grad-Kamera ausstatten würde, dann wäre ja diese Art der Bewegung vielleicht auch gar nicht mehr so unbedingt notwendig, weil man dann einfach ja dann nochmal deutlich mehr sieht, oder? Das, also das Bild, was jetzt diese Pille abgibt, das waren ja irgendwie 160 Grad oder so, oder was meinst mhm. du? Genau, ja. wenn du jetzt 360 Grad hast, also quasi alles, dann könnte das vielleicht ja sogar dann auch nicht mehr nötig werden. Und dann noch eine VR-Brille und dann hast du quasi, dann siehst du alles von innen, richtig?
Ja, also
ich weiß nicht, manchmal liegt dann halt, dann liegt die Pille vielleicht in irgendeiner komischen Windung drin,
ja,
und dann
genau.
hast du 360
ja, sein,
Grad
ja.
von
genau.
was
genau
denn?
Nicht.
Also
ja, ja.
das ist, glaube ich, Quatsch.
Die Bewegung
das funktioniert
auf jeden
nur
Fall,
in einem
ja.
Raum, der halt rund ja, ja. ist oder also oder du halt in irgendwo in einem Raum dich befindest und nicht in der Ecke von irgendwas oder so.
Ja,
das stimmt.
Also um die Ecke quasi.
Es ist ja auch tatsächlich wirklich nur ein erster Test gewesen dahin. Und die AutorInnen sagen selber, das muss viel größer angelegt werden, das muss viel mehr auch getestet werden. Wie, also kann die Methode benutzt werden bei Leuten, die bei, also bei Patienten und Patientinnen, die ein bisschen kritischer sind, ne? Weil das waren jetzt alles Leute, wo man geguckt hat, denen geht's gut. Da hat man auch genau geschaut, dass zum Beispiel keine Komplikationen zu erwarten sind, dass da, also zum Beispiel hat man alles Mögliche abgefragt, sind die Leute sportlich, was ist deren BMI und sonst so Sachen, ne? Um zu gucken, das ist alles safe. Und das muss natürlich viel breiter angelegt werden, um das halt auch wirklich.
Natürlich, aber es ist trotzdem spannend.
Ja, genau, ist so der erste Schritt dahin.
Ja, also ich ja. habe es ja auch innerhalb von ein paar Sekunden erfunden, also.
Ja. Aber weißt du auch noch, was ein Problem ist? Was kann denn diese Methode noch nicht im Vergleich zum Beispiel zu der Standardendoskopie?
Das kann ja nicht ewig drin bleiben, oder? Also du hast ja eine gewisse Zeit, die du im Magen verbringst, so eine Pille. Das heißt, du kannst, wenn du jetzt irgendwie dauerhaft was angucken willst, dann wird es schwierig, oder?
Ja, du kannst schon versuchen,
oder
dich
dem entgegenzusteuern, gegen
ja.
den Strom
gegen die Verdauung.
Ja.
Hm.
Also,
ich habe eben gerade an Kinder gedacht, das meinst du natürlich nicht, aber zum Beispiel Kinder dazu zu bringen, eine Tablette zu schlucken, ist wahrscheinlich schwieriger, als sie in Narkose zu legen.
Ja,
und, ne?
das bestimmt.
So, aber ja. Worauf willst du hinaus?
Was man normalerweise noch ganz gerne macht, wenn man sowieso schon in jemanden rumfährt mit so einem Schlauchding.
Eine Probe.
Genau, du machst eine Biopsie normalerweise,
ja.
das heißt, du machst chirurgisch, nimmst du Gewebe mit und das kann die Pille in der Form bisher noch nicht.
Ja,
ist
ja,
aber,
ja.
also haben sie auch gesagt, ist nur eine Frage der Zeit und der Entwicklung, bis man sowas auch in so eine Kapsel kriegen kann. Ja, und das ist wohl geplant. Genauso ist es geplant, eine KI zu nutzen, um die Steuerung quasi übernehmen zu lassen, dass du halt dass quasi eine KI sagt automatisch, oh ja, da muss ich hinfahren und da fahre ich hin, ne? Und das, ich reagiere dann auch auf Bewegung besser und anders, weil ein Computer kann das eben dann doch öfters besser als ein menschlicher Steuermann oder Frau. Genau, auch wenn ich es ein bisschen mir seltsam vorstelle, dass da so automatisch einfach so ein Ding in mir rumfährt. Aber ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen mit dieser Idee müssen wir noch ein bisschen
weniger sowas, ne?
anfreunden. Ja. Genau, ich glaube, das wird immer mehr, dass so ich meine, du hast ja auch von diesem Roboter erzählt, der im Gehirn sich da festsetzt.
Ja, mit den Füßchen.
Mit den Füßchen,
da.
Genau.
Ja, ja, ja.
Und ich glaube, das wird immer mehr so ein Ding, dass wir eben kleine Nanoroboter haben, die uns da sehr viel Arbeit abnehmen. Wir müssen bloß sicherstellen, dass die auch genau das tun, was wir wollen, weil sonst wird es natürlich problematisch. Ja. Ja. Stimmt. Aber das habe ich auf jeden Fall per Zufall gelernt. Jetzt finde ich es fast ein bisschen schade, dass ich nur ein normales, in Anführungsstrichen, Endoskop habe.
Aber für das, was du brauchst, also
ja, für das, was ich brauche, ist das auch richtig. Lustig, wenn ich es einfach in die Wand werfen könnte, ja. Dann könnte ich von außen so ein Magnet einfach nehmen.
Das ist so doof.
Nein, ich weiß nicht, vielleicht erzähle ich auch irgendwann mal, warum wir das besorgt haben. Es ist eine traurige Geschichte, sie hat sehr viel mit Versagen zu tun.
Oh Gott.
Von mehreren Personen.
Ach so.
Und von Bauteilen, die irgendwo reinfallen und nicht mehr rausgeholt werden können.
Geht's um Toiletten?
So, das war mein Thema. Ich danke euch vielmals.
Dirk, mach doch einfach okay, mal ich mache einfach weiter und zwar ja. Mit Sport. Unsere allerliebste Körperbewegung. Und zwar. Nein, es ist eigentlich, also ich mache das eigentlich gar nicht, überhaupt gar nicht gerne. Laufen. Und zwar.
Lieblich.
Ja, aber seid ihr schon mal einen Marathon gelaufen?
Halbmarathon.
Halbmarathon, okay.
Ja. Yep.
Auch ein Halbmarathon, oder?
Ja.
Wow, okay. Also ich bin da an meinem Fitnessstand überhaupt nicht und ich würde es jetzt auch, glaube ich, also ist einfach nicht mein Ding, obwohl ich jetzt vor kurzem so ein bisschen angefangen habe, einfach um eine Alternative zum Fitnessstudio irgendwie zu haben. So, aber Marathon ist wahrscheinlich auch so die bekannteste olympische Disziplin, würde ich mal sagen. Oder gibt es noch eine, die euch jetzt als erstes in den Kopf kommt?
Ringen.
Ringen, okay. Ja, okay.
Speerweitwurf.
Okay, ja, okay, das sind wahrscheinlich so die drei auch
Kugelstoßen.
Altertümlichen olympischen Disziplinen. Aber der Marathon, ich finde, das ist so dieses große Ereignis, was aktuell noch so zelebriert wird und das ist so ein Hauptevent und genau.
Ja.
Und der Marathon, die Herkunft des Marathons ist ja durchaus bekannt. Also die Strecke des Marathons, die geht im Kern ja auf die Schlacht von Marathon von 490 vor Christus zurück. Die Schlacht fand während der Perserkriege zwischen den griechischen Stadtstaaten, insbesondere Athen und dem Perserreich statt. Das Perserreich landete an der Küste von Marathon und die AthenerInnen entsandten ein Heer, um sie zu bekämpfen. Die Athener gewannen dann die Schlacht und schickten dann einen Läufer namens Phalpidides von Marathon nach Athen, um die frohe Botschaft zu verkünden. Phalpidides lief die Strecke, die etwa 40 Kilometer betrug und rief Freude, bevor er tot zusammenbrach. Heutzutage brechen die Leute nicht mehr unbedingt tot zusammen, nachdem sie einen Marathon
manchmal
haben.
Leider doch.
Manchmal leider schon, genau richtig. Aber, und jetzt kommt's, die Distanz, die wir heute als Marathonstrecke betiteln, die ist gar nicht, kommt gar nicht genau daher, die basiert darauf, aber schuld an dieser Distanz, 42,195 Kilometern, sind die BritInnen. Und zwar gab es 1908 die Olympischen Spiele in London und damit der Lauf vor dem Schloss Windsor beginnen und im neuen erbauten Olympiastadion enden konnte, musste diese bisherige Strecke von 25 Meilen, also 40,234 Kilometern, verlängert werden. Insgesamt musste so eine Meile länger gelaufen werden, damit die Strecke dann auch noch vor der königlichen Loge enden konnte, wurde die Strecke dann nochmal um 352 Meter verlängert. So.
Ich könnte kotzen.
Ich finde das großartig. Das ist doch, wie geil ist denn so eine Story, ey?
Ja, vor allen Dingen, alle denken, naja, das war doch, da ist doch der gelaufen von Marathon nach Athen und ist tot umgefallen. Und deswegen machen wir diese 42,195 Kilometer, total krumme Zahl. Und dann ist es einfach nur, weil das königliche, die königlichen Hoheiten.
Weil 1908.
Ja, es ist, genau, also es ist ein bisschen schade, aber das ist ja nur der Beginn der Marathondisziplin. Weil Marathons sind ja heutzutage langweilig. Spannend wird es jetzt ja erst beim Ultramarathon.
Ach Gott, ja, ja.
Das sind die Strecken, die halt länger sind als ein Marathon. Die bekannten, üblichen Strecken sind dann so 50 Kilometer, 100 Kilometer, 24 Stunden oder auch 100 Meilen, also 160,9 Kilometer. Die bekanntesten Ultras sind der Badwater Ultramarathon, ein Ultramarathon durch das Death Valley mit 135 Meilen, also 215 Kilometer. Der Marathon de Sable, 230 Kilometer in mehreren Etappen durch die Sahara in Marokko, ist auch unfassbar.
Ja, das ist total krass, da sterben regelmäßig Leute.
Da sind tatsächlich, da gibt es auch die verrücktesten Stories zu und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr gefährlich. Und dann
da habe ich letztens erst eine Doku zugesehen, das ist richtig abgefahren.
Es gibt zu ganz vielen Ultramarathons richtig gut produzierte Dokumentationen.
Das haben wir mal zusammen in Magdeburg eine geguckt, ich erinnere mich.
Ich glaube auch, ja, genau. Und also auch auf YouTube und es ist also wirklich ganz, 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 ganz viel. Und da gibt es noch den UTMB, das ist so der weiß ich nicht, Godfather of Ultramarathons, der Ultra Trail du Mont Blanc, 100 Meilen und 160 Kilometer einmal um den Mont Blanc herum. So, das sind so diese klassischen bekannten Ultramarathons.
Ja, und
so.
Dann gibt es noch diverse kleinere, ja, so Mammutläufe für 100 Kilometer. Und
Mammutmarsch,
so.
Genau, richtig. Das, ja, ist dann so eine Wandergeschichte eigentlich. Also es ist, ich würde es nicht als Ultramarathon, glaube ich, bezeichnen. Obwohl es natürlich auch diese 100 Kilometer sind.
Es gibt
sind.
Leute, die rennen das. Ich kenne sogar einen.
Das, also, ja, das sind auch Menschen, die das machen. Die, also ich kriege das nicht in meinen Kopf, wie man 100 Kilometer am Stück laufen kann. Also es ist einfach wirklich unfassbar. Und es gibt halt jetzt auch noch jemanden, der hat sich gedacht, Ultramarathons ist ein bisschen langweilig. Wir machen da jetzt noch mal so ein paar besondere Regeln, damit das so richtig Spaß macht. Und Tim, es kann sein, dass wir uns diese Doku angeguckt haben. Ich weiß es nicht genau. Aber es geht um Gary Cantrell, besser bekannt als Lazarus Lake. Der ist Erfinder des Barclay Marathons und des Biggs Backyard Ultra. So, der Barclay Marathons ist ein Ultramarathon, an dem jedes Jahr nur 40 Personen teilnehmen dürfen. Die werden dann ausgesucht. Der Marathon hat eine maximale Dauer von 60 Stunden. Innerhalb dieser 60 Stunden muss eine unmarkierte Strecke von ungefähr 32 Kilometern fünfmal abgelaufen werden. Das sind dann sogenannte 5 Loops. Die genaue Strecke ist unbekannt und muss mit Kompass und Karte gelaufen werden. Also halt auch komplett querfeldein, durch Dornen,
ja,
und durch Büsche und alles.
Ja, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen.
Die haben da so zerrissene Knie und Beine und es ist wirklich unfassbar. So, und dann, diese Strecke muss halt immer abwechselnd gelaufen werden. Das heißt, nachdem du eine Runde gelaufen bist, musst du die dann quasi, also musst du die andere andersrum und also so, dass du eigentlich keine richtige Chance hast, dir irgendwie alles so richtig zu merken. So, und in jeder Runde müssen Bücher gefunden werden und Seiten, die der Rückennummer entspricht, da rausgerissen werden. So, dann gehst du dann wieder nach Hause an das Ziel, musst es dann alles abgeben und erst dann hast du diese Runde geschafft. Oh. Es ist also nicht nur einmal im Kreis laufen, sondern du hast dann noch Aufgaben.
Das ist ein bisschen wie so die Guinness-Buch der Rekorde-Sachen. Denk dir, ja, einfach totalen Schmarren aus und werd,
ja,
der Beste darin.
Aber,
ja, oder geht zu Wetten, das.
Aber genau deswegen finde ich das, glaube ich, auch so geil. Ich weiß es nicht. Genau, irgendwie ist es genau das. Aber es endet da ja noch nicht. Also der Start beginnt irgendwann zwischen Mitternacht und Mittag am Starttag, wird durch das Blasen einer Muschel eine Stunde vorher angekündigt und dann final durch das Anzünden einer Zigarette gestartet. Das heißt,
so was Doofes.
Das heißt, du legst dich in dein Zelt, 9 Uhr abends, und hoffst dann irgendwie, dass du deine vielleicht 8 Stunden Schlaf bekommst. Es kann aber auch sein, dass du irgendwie so um 11:45 einfach direkt schon diese Muschel ertönt und du dann noch eine Stunde Zeit hast, dich vorzubereiten. So, es wundert natürlich jetzt nicht, dass dieser Marathon seit dem Bestehen 1986 bisher nur 12-mal geschafft wurde. Also überhaupt geschafft wurde. Also gar nicht irgendwie eine gute Zeit oder so, sondern da ist wirklich das zu schaffen, dann bist du im Himmel. So, 21-mal geschafft und es gab 1000 Starts.
Ja.
Kann ich mal fragen, machen das irgendwelche anderen Leute als Cis-Männer?
Als Cis-Männer, also als ausgesprochene, ja klar, und es gibt Frauen, die das gemacht haben und auch gewonnen haben. Also es gibt Frauen, die,
okay,
wie heißt sie? Oh, Do Walter heißt, glaube ich, eine. Das ist eine recht bekannte Ultra-Läuferin. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht den Namen.
Also es klingt,
genau,
für mich einfach wieder nach so einer total doofen Idee. Also ich verstehe, dass man diese Ultra-Marathons läuft. Also nicht, weil ich das selber machen wollen würde, aber ich kann diesen Drang verstehen und dass man so, wenn man in so einer Sportart drinsteckt, dann kriegt man, ist ein bisschen wie so eine Droge.
Ja,
und dann immer höher, immer weiter, immer länger, immer besser. Und das ist auch irgendwie ein krasses Gefühl für den Körper, den irgendwie so auszubeuten. Und man kriegt ganz viele komische Hochs und gesund ist das überhaupt nicht. Aber
nee, natürlich nicht, nee, ja.
Wenn dann da solche, so viel Willkür dazu kommt, finde ich es halt total unsympathisch. Also jetzt mal meinen Senf dazu zu geben. Also mit, man weiß nicht, wann man startet. Man weiß nicht, wo man lang muss. Okay, geschenkt. Dann irgendwelche Bücher finden und Sachen rausreißen und rückwärts und vorwärts. Also das kommt mir alles.
Na, das
apropos rückwärts.
Willst du rückwärts einen Marathon laufen, oder?
Nee, aber ich habe mal bei einem Lauf mitgemacht. Das war der Campuslauf in Münster vor ein paar Jahren. Noch vor Corona, glaube ich, war das. Muss eigentlich vor Corona gewesen sein. Und da bin ich mitgelaufen. Und zu der Zeit war ich relativ fit und schnell unterwegs. Also damals bin ich wirklich gut und sehr schnell gelaufen. Und leider, in Anführungsstrichen, war die längste Strecke, die man wählen konnte, 10 Kilometer. Mhm. Was eine angenehme Zeit ist, aber wenn man schon mal einen Halbmarathon gemacht hat, ist 10 Kilometer natürlich locker und so, ist kein Problem. Und ich dachte eigentlich, gut, da machst du mit, machst eine gute Zeit. Und während des Laufes, da sind natürlich auch einfach Leute dabei, also richtig krasse Sportlerinnen und Sportler. Klar, andere Gruppe, da hatte ich überhaupt kein Problem mit, dass die viel schneller sind als ich, kein Thema. aber dann rennt jemand rückwärts an mir vorbei. Da lief halt einfach plötzlich jemand rückwärts, hat mich überholt. Was ist das denn jetzt? Also das ist ja...
Der ist rückwärts gejoggt.
Der ist rückwärts, der ist die ganze Strecke rückwärts gelaufen und war deutlich schneller als ich. Hat sich dann irgendwie später rausgestellt, hat mir erzählt, das ist wohl der deutsche Meister im Rückwärtsrennen oder wie auch immer. Rückwärts-Langstreckenläufer.
Ja, aber das ist doch das gleiche Ding eigentlich. Also es geht ja darum, eigentlich eine relativ einfache Sportart wie das Laufen irgendwie an Limits zu bringen. Ja. Also so ein Marathon ist ja so eine Strecke. Und dann Ultramarathon, zwar man denkt, okay, irgendwie schafft man eine gute Zeit, man möchte noch weiter. Irgendwann kommst
das.
Du aber bei der Strecke irgendwo an Limits und dann musst du dir wieder was anderes
das
überlegen.
Stimmt,
um
das stimmt,
so
aber
ein bisschen
weißt du, das Gefühl von so disrespected zu sein.
Ach so, ja, ja.
Du läufst da. Und
das,
dann
ist ja dein
und so,
das ist ja dein Problem.
Weißt du, und du guckst ihn dann auch noch an. Du guckst ihn ja dann die ganze
und dann
Zeit
noch
ins
für die
Gesicht.
Nächste Minute oder so. Ja, ja.
Oh, Jesus. Also es war auf jeden Fall wild und ich habe mich nicht so wohl gefühlt dabei.
Ja, das glaube ich. Aber es geht bei solchen Läufen nicht darum, sich, glaube ich, richtig wohlzufühlen. Also die Menschen, die da fertig sind, die sind dann fertig. Also die laufen dann teilweise auch ein halbes Jahr danach keine andere Ultrastrecken mehr, weil die einfach nicht mehr, also die, weil das so krass war einfach. Ja.
Also ich finde tatsächlich solche Läufe, für die man sich anmeldet, total ätzend, weil man irgendwie die ganze Zeit aufpassen muss, dass man nicht in irgendwelche Leute reindongelt.
Ja.
So, vor allen Dingen am Anfang, im Start. Und das finde ich total anstrengend. Also ich war mal beim Firmenlauf in Köln dabei, vor einigen Jahren. Und das war eine super kurze Strecke, 6,9 Kilometer oder so. Und ich war damals echt fit und 6,9 Kilometer war quasi Frühstückskaffee irgendwie. Und ich bin so behindert worden, ich konnte überhaupt nicht in mein Lauftempo reinkommen, weil ich die ganze Zeit über irgendwelche Leute drüber gestolpert
deswegen,
bin.
Deswegen, wenn du so richtige Läufe machst, also bei mir war es auch so, als ich meinen ersten Halbmarathon gemacht habe, war ich in Berlin und da wirst du vorher gefragt, was deine Zeiten sind.
Ja,
dann wirst du in so Wellen eingeordnet.
Ja, Startergruppen. Ja, das stimmt.
Aber es ist trotzdem ja so, dass man erstmal in so einer Gruppe startet. Also bei diesen ganzen Hindernisläufen, wo man ja auch Halbmarathons eben mit Hindernissen laufen kann zum Beispiel oder auch Marathons.
Steht man da nicht ständig vor diesen Hindernissen und wartet?
Nein, das Feld entzerrt sich. Der Anfang ist halt ätzend, aber am Ende entzerrt sich das eigentlich.
Das Problem gibt es aber, glaube ich, bei so Ultrastrecken weniger. Also gerade bei dem Rennen ist es halt auch so, da gibt es nur 40 Leute so und die haben unterschiedliche Taktiken und so. Und ich glaube, da ist das tatsächlich, ich meine, die ganze Geschichte läuft 60 Stunden, da hast du dann am Anfang, ganz am Anfang, vielleicht einmal kurz das Problem, aber das ist, glaube ich, dann dein geringstes Problem. Es gibt noch einen anderen Lauf, den Lazarus Lake erfunden hat quasi und der klingt erstmal mega einfach so, aber es ist trotzdem auf Dauer halt echt anstrengend. Und zwar ist das der Biggs Backyard Ultra und der funktioniert eigentlich ganz einfach. Man soll jede Stunde zur vollen Stunde eine Strecke von 6,71 Kilometern laufen. Also du startest die 6,71 Kilometer innerhalb von, weiß ich nicht, was wäre eine gute Zeit?
6 Kilometer?
6,5.
Halbe Stunde?
Halbe Stunde. So, dann hast du eine halbe Stunde Zeit, Pause zu machen. Dann erholst du dich, weiß ich nicht, isst was, trinkst was, läufst dann aber wieder, wenn die Stunde um ist, wieder diese 6,71 Kilometer. Immer weiter so. Man denkt, ja gut, irgendwie, also da kannst du ja eigentlich nicht aufhören. Das ist aber so, dass nach 10 Runden, sage ich jetzt mal, da bist du schon 60 Kilometer gelaufen innerhalb von 10 Stunden und das ist schon sehr, sehr viel. Der Weltrekord für diese Disziplin sind aber 101 Runden, also 677,26 Kilometer in besagten 101 Stunden. Und da frage ich mich, du musst ja auch, also wie organisierst du dich dann? Läufst du dann die ganze Zeit immer permanent quasi ein Tempo, machst dann immer dieselbe Pause oder machst du das so, dass du ein paar Runden schnell läufst, hast dann viel Pause und hast dann ein paar Runden, wo du langsam läufst, aber dann irgendwie wenig Pause hast und so. Ich glaube, da geht ganz, ganz viel Planung auch rein, wie man sowas tatsächlich angeht.
Du musst ja auch vielleicht schlafen zwischendurch.
Das kannst du dir sortieren. Also wenn du quasi, weiß ich nicht, das innerhalb von einer Viertelstunde läufst, dann kannst du vielleicht ein bisschen schlafen so. Aber du musst das dir irgendwie einplanen.
Wie blöd ist das eigentlich? Das ist so blöd.
Ja, es ist halt wirklich einfach eine sehr, sehr durchdachte Idee. Und der Lazarus Lake, der wird auch regelmäßig gefragt, ob er irgendwie Masochist oder so wäre. Oder ob der hat sich ja, das sind ja
nur
zwei Dinge, die er sich ausgedacht hat.
Ich wollte gerade sagen, das ist halt auch eine Form der Selbstverletzung, ne?
Ja,
also
klar, ja.
Eieieiei.
Genau, auf jeden Fall gibt es für solche Läufe und natürlich auch für einen ganz normalen Marathon oder für andere Ultramarathons, wie gesagt, ganz, ganz viele spannende Dokus. Und man hat dann danach irgendwie oft das Gefühl, dass man jetzt auch irgendwie ganz viel laufen möchte, aber also diese beiden Veranstaltungen, die letzten beiden, die, ja, kann man sich sparen, glaube ich, als Amateurläufer.
Ja, ich muss da nicht mitmachen. Das ist okay.
Nee, ich auch nicht. Mir tut jetzt schon alles weh, wenn ich nur dran denke.
Vor allen Dingen auch so Höhenmeter ist dann ja auch so eine Geschichte.
Ja, hör doch mal auf.
Nee, komm. Nee, wir müssen ja nicht, also es wird ja nicht, okay. Es wird ja nicht besser. Es wird nicht besser.
Okay.
Sind wir fertig, ne? Haben aber auch schon 50 Minuten aufgenommen.
Ja, übertrieben.
Stimmt. Krass.
Und das war Folge 120 von Dir bringe ich noch was bei mit Tim, Dirk und Hanna. Das bin ich.
Und Tim, das bin ich.
Und Dirk. Guten Tag.
Und wie heißt die Folge, Hanna?
Megatron.
Nee.
Magnetotron.
Magnetotron heißt die Folge, natürlich. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall was gelernt über Magneten und über Wellen und über Kapseln.
Viel zu lange Läufe.
Lange Läufe und total bescheuerte Läufe. Vielleicht ganz kurz, ne? Lauft, wie ihr Bock habt.
Ne? Ja, also, ja, sowieso.
Wenn ihr könnt, lauft.
Ja, passt auf euch auf, ne?
Ja.
Essen, trinken, schlafen ist schon wichtig.
Schon.
Ja, macht, was ihr möchtet. solange ihr glücklich seid, ist doch so.
Ihr könnt alles PionierInnen sein.
Ja.
Du hast so viel Queer Eye geguckt, glaube ich.
Jo.
Das Reframing, dass man alles. Du bist Pionierin. Ja.
Ja.
Ich habe gerade einen Magnet-Dings erfunden.
Das stimmt.
Ja.
Also zwar später als andere, die es auch schon getestet haben.
Gut, aber ich wusste es nicht.
Richtig, du wusstest nicht besser, dass es jemand anders schon vor dir erfunden hat. Ja, ich finde, du solltest genauso viel Recht drauf haben, das ganze Geld einzuhalten.
Nee, jeden Fall. Darum geht's ja nicht. Es geht ja eher darum, dass ich mir jetzt die Credits für meinen Intellekt geben kann.
Ach so. Naja, ja. Okay.
Ach Dirk, jetzt sei doch mal nicht
Dirk,
so.
Dirk, jetzt gönn doch mal jemanden
jetzt,
was.
Ich, die Begeisterung
auf jeden
ist
Fall.
Gerade so
ja, ja.
Groß,
guck mal,
wie
Hanna
als
hat gerade
Katzen zulegen in wollten.
Das stimmt. Dirk hat jetzt, nee, Hanna hat gerade in der eigenen Disziplin gewonnen, und zwar sich eine technische Errungenschaft ausdenken, während man einen Podcast macht. Ja, das sollen die Leute, die sich diese Magnetkapseln vorher ausgedacht haben, erstmal hinkriegen.
Ja, das sollen die erstmal
nachmachen. Erstmal hinkriegen.
Ja, das die stimmt. Könnten ja. Sich ja mal einen Podcast ausdenken können.
So.
Ja, echt.
Ja.
Ja, peinlich.
Peinlich.
Okay.
Gut. Perfektes Ende für die Folge, würde ich sagen. Ne?
Tschüss.
Ja, wir hören uns in 2 Wochen wieder, beziehungsweise wir sogar tatsächlich erst in 3 Wochen.
Ach ja.
Bis zur Aufnahme, nächste Folge, kann schon eh nicht mehr sprechen.
Genau.
Bleibt sicher bei der Hitze.
Eincreme nicht vergessen mit Sonnenmilch,
und
UVA und UVB-Faktor.
Ja, und USB und USA. Gut, tschüss.
Tschüss.
Galli grün. Welche Folge ist denn das jetzt eigentlich?
Folge 120.
120.
So viel, wie ein Fußballspiel lang ist mit
Wenn
Verlängerung.
Mit Verlängerung.
Das ist so doof. Und diese Transmitter wiegen halt ziemlich wenig, um bei der Reise in den Weltraum Treibstoff.
Krass.
Und du meintest ja auch so, mein Thema ist mega krass.
Daran muss ich ja auch kurz denken.
Ihr habt rein die ganze Zeit reingecrashed.
Das stimmt ja gar nicht.
Ich habe halt mal kurz das Rad neu erfunden.
Smarter Move. War schon gut. Kann man nichts sagen.
Ja, danke. Okay.